Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Was wichtig ist zu wissen in Sachen Ukraine und was bei der Berichterstattung ausgeblendet bleibt. Das Abkommen von Minsk, der Inhalt und die Folgen. Am 6. Februar 2015 kam es zu einem Gespräch im Kreml zwischen François Hollande, Angela Merkel und Wladimir Putin über die Situation in der Ostukraine. Am 9. Februar 2015 wurde mitgeteilt, dass die EU-Außenminister auf ihrem Treffen in Brüssel das Inkraftsetzen neuer Sanktionen gegen Russland in Form von zum Beispiel weiteren Reise- und Vermögenssperren auf den 16. Februar verschieben wollten. Am 10. Februar 2015 wurde unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS gemeldet, dass vor einem für den 11. Februar geplanten Krisengipfel von Hollande und Merkel mit Poroschenko und Putin in Minsk eine Feuerpause und ein Rückzug schwerer Waffen für die Ostukraine vereinbart worden sei. Dies geschah bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Abend in Minsk und unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Poroschenko, einer der Teilnehmer an dieser Runde, ist ein ukrainischer Unternehmer und Politiker und war vom 7. Juni 2014 bis zum 20. Mai 2019 Präsident der Ukraine. Eine Vereinbarung wurde am 12. Februar 2015 in der belarussischen Hauptstadt Minsk unterzeichnet. Die vier Staatschefs Hollande, Merkel, Poroschenko und Putin führten die Verhandlungen überwiegend unter vier Augen, wobei teilweise auch Dolmetscher, Berater und Außenminister anwesend waren. Die Führer der selbsternannten Volksrepubliken in der Ukraine waren hingegen abwesend und wurden nach Angaben Hollandes von keinem der Teilnehmer gesehen. Die Vereinbarungen umfassen 13 Punkte. Hier die wichtigsten: unverzüglicher und allseitiger Waffenstillstand in einzelnen Gebieten der Oblaste, das heißt der Gebiete Donetsk und Lugansk, und dessen striktes Befolgen ab 0 Uhr Kiewer Zeit am 15. Februar 2015. Sicherheitszonen zu gewährleisten, die im Folgenden militärisch exakt beschrieben sind, die ich aber hier mal weglasse. Weiter im Text: der Abzug der schweren Waffensysteme muss nicht später als am zweiten Tag des Waffenstillstandes beginnen und innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen sein. Dieser Prozess wird durch die OSZE und die dreiseitige Kontaktgruppe unterstützt. Es ist ein effizientes Monitoring und eine Verifizierung des Waffenstillstands und des Abzugs der schweren Waffensysteme von Seiten der OSZE durchzuführen, beginnend mit dem ersten Tag des Abzugs der Waffensysteme unter Einbezug aller notwendigen technischen Mittel, einschließlich von Satelliten, Drohnen, Ortungssystemen und so weiter. Am ersten Tag nach dem Abzug der schweren Waffen ist ein Dialog über die Modalitäten der Durchführung regionaler Wahlen in Entsprechung mit der ukrainischen Gesetzgebung und dem ukrainischen Gesetz über die zeitweilige Ordnung der lokalen Selbstverwaltung in einzelnen Gebieten der Oblaste Donetsk und Lugansk zu beginnen. Ebenso über den künftigen Status dieser Gebiete auf der Grundlage des genannten Gesetzes. Es ist unverzüglich, innerhalb von 30 Tagen nach der Unterzeichnung dieses Dokuments von der Obersten Rada der Ukraine einen Beschluss darüber zu verabschieden, bei dem das Territorium bezeichnet wird, auf das sich die besonderen Regelungen in Entsprechung mit dem ukrainischen Gesetz über die zeitweilige Ordnung der lokalen Selbstverwaltung in einzelnen Gebieten von der Oblaste Donetsk und Lugansk beziehen. Und das auf der Grundlage der Linie, die im Minsker Memorandum vom 19. September 2014 definiert ist. Es hat eine Begnadigung und Amnestie zu erfolgen, indem ein Gesetz verabschiedet wird, das eine Verfolgung und Bestrafung von Personen verbietet, die in Zusammenhang mit den Ereignissen stehen, welche in einzelnen Gebieten der Oblaste Donetsk und Lugansk der Ukraine stattgefunden haben. Was geschah seither? Die Regierung in Kiew hat die Umsetzung des Abkommens vom ersten Tag an in allen Punkten verweigert, obwohl der damalige Präsident Poroschenko es unterschrieben hat. Einen Dialog mit dem Donbass lehnt Kiew ab. Die Verfassungsänderung wurde nie durchgeführt. Von einer Amnestie will Kiew erst recht nichts wissen und so weiter. Trotzdem beschuldigen westliche Politiker und Medien Russland, es würde gegen das Abkommen verstoßen und kritisieren Kiew mit keinem Wort. Dass Russland in dem Abkommen gar nicht erwähnt ist und in dem Abkommen auch keine Forderungen an Russland gestellt werden, gegen die es verstoßen könnte, ist der Öffentlichkeit im Westen nicht bekannt. Der Öffentlichkeit im Westen wurde durch ihre Medien auch nicht mitgeteilt, dass der russische Außenminister Lavrov im November 2021 zu einer sehr unkonventionellen Lösung gegriffen hatte und die Korrespondenz zwischen Moskau einerseits und Berlin und Paris andererseits veröffentlicht hatte mit folgender Begründung: Ich bin sicher, dass Sie die Notwendigkeit dieses unkonventionellen Schrittes verstehen, denn es geht darum, der Weltgemeinschaft die Wahrheit darüber zu vermitteln, wer die völkerrechtlichen Verpflichtungen wie erfüllt, die auf höchster Ebene vereinbart wurden. In den insgesamt 28 Seiten dieser Korrespondenz kann man sehen, dass Lavrov Berlin und Paris am 29. Oktober ein Treffen vorgeschlagen hatte, das aber gut vorbereitet sein müsse. Als Reaktion haben Berlin und Paris am 4. November in einer gemeinsamen Antwort unter anderem mitgeteilt, dass der russische Vorschlag für eine Abschlusserklärung im Normandie-Format nicht angenommen werden könne, weil Russland darin einen direkten Dialog zwischen Kiew und dem Donbass fordere. Das allerdings ist einer der zentralen Punkte des Minsker Abkommens, in dem Berlin und Paris das nun als unannehmbar bezeichneten, beerdigten sie de facto das Minsker Abkommen.